Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist wieder der Nils von Real Total. Wir haben mal wieder ein bisschen Tiki-Taka-Zeit für euch. Wir befinden uns zwischen Achtel- und Viertelfinale bei der Europameisterschaft. Es ist ja ein bisschen was passiert, nicht nur aus spanischer Brille, auch aus deutscher oder österreichischer, Schweizer Brille. Deswegen gleich mal Moin Alex.
Moin Nils, hier ist Alex Drücker von Barca Welt. Wenn du dich schon so vorstellst, mache ich es auch, ja, so förmlich, so als wüsste keiner, wer du bist, ne?
Vielleicht kriegt man jetzt heute ganz viele neue Zuhörer wegen EM-Spezial.
Ach so, meinst du, die Leute verirren sich in diesem Podcast und denken sich, hä, was ist denn das da für ein Vogel? Und oh, da kommt noch ein zweiter? Weiß ich nicht,
ja. Ja, mal schauen. Hoffentlich nicht. Wir sind ja ganz zufrieden mit unseren Patreons, 90 Stück. Also vielen, vielen Dank, dass ihr wie immer da seid und uns supportet.
Ne? Jo, so ist es. Wir haben schon lange keine Patreon-Werbung mehr gemacht. Das fällt mir gerade auf. Wir wollten es nicht übertreiben.
Außerhalb,
ne?
Der Saison.
Außerhalb der Saison. Ne? Da macht man ruhiger auch bezüglich.
Die Jagd beginnt im August. Jetzt steht ja der Spielplan, wurde jetzt am Mittwoch bekannt gegeben. Da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Heute ist auch ein besonderer Tag, weil ein bestimmter Spieler nur noch ein paar Stunden Vertrag hat. Mal gucken, was da noch draus
kommt. Keine Ahnung, wen du meinst.
Keine Ahnung. Ramos ist ja schon mittlerweile bekannt. Egal. Aber heute eben 90% EM-Spezial. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit, wenn wir uns so ein bisschen an den Viertelfinalpartien langhangeln, da können wir so über alle ein bisschen reden, über Spanien, Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht sogar, aber dann fangen wir mit der ersten Partie an, das wäre ja dann direkt Schweiz gegen Österreich.
Was, Schweiz gegen Österreich?
Also Schweiz gegen Spanien, ja, das war jetzt ein Freudscher. Gegen Spanien natürlich, gegen die Selección. Die hat ja ein kleines Wahnsinnsspiel hinter sich und die Schweiz eigentlich auch, also der Montag. Ja, da sind ein paar Fußball-Fanherzen, haben zu glühen angefangen. Wie hast du die Spiele gesehen?
Naja, Party Dasso, ne? Ich glaube, ich hab den Spielbericht, glaube ich, zu Spanien gemacht, habe ich auch geschrieben. Ein echtes Party Dasso. Sogar mehr als das eigentlich. Also so ein Spiel hat keiner erwartet. Absoluter Wahnsinn. 5-3 nach Verlängerung. Monster-Eigentor, also Slapstick-Eigentor, eins für die Geschichtsbücher. Ja, und dann kommen sie zurück, die Spanier, alles im Griff, Cruise Control und dann plötzlich 3-3 hinten raus in den letzten 5 Minuten, 2 Gegentore, auch aus ja sehr unerwartet aus dem Nichts und dann waren ja Kroatien viel stärker und hätten eigentlich das 4-3 machen müssen, ne, durch Kramaric, aber Unai Simon, tja, alles wieder gut gemacht. Zwei richtig, richtig fette Paraden, ich glaube die eine war noch in der regulären Spielzeit und dann eben gegen Kramaric, ne, da hat er das 3-4 verhindert und dann kam Super Goalgetter Morata ums Eck.
Ja, kannst doch noch mit auch einem Traumtor. Ich glaube, das steht jetzt auch zur Wahl für das Tor des Achtelfinals, aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Kandidaten mit Pogba und so weiter. Aber ja, Wahnsinnsspiel. Ich war mir vorher nicht ganz sicher, wie die Ketchupflasche diesmal drauf sein wird. Ich habe gedacht, es wird wieder irgendwie sowas Verklebtes, Ekliges, Kleines, Knappes. Ja, und am Ende ist jetzt zum ersten Mal in der EM-Geschichte, dass eine Mannschaft jeweils 5 Partien hintereinander, also in 2 Partien schießt. Da hat Spanien ein bisschen EM-Geschichte geschrieben. Natürlich mit den 120 Minuten, sonst wäre das ja nur 3-3 ausgegangen, aber ja, absoluter Wahnsinn, diese Partie. Ich hatte mich vor dem Spiel wieder gefreut, dass Azpilicueta wieder gespielt hat, auch Sarabia hatte sich das ja verdient durch seinen Treffer gegen die Slowakei, aber ja, dann irgendwie unser Wunsch nach Llorente wurde ja nicht erfüllt, also wieder Koke gespielt, war ja auch ganz ordentlich, aber ich glaube, eine Torbeteiligung hat er ja dann auch nicht gehabt und so ein bisschen, finde ich, stottert der Motor noch bei ihm, oder? Dann Koke.
Ich fand die Einwechslung von Fabian Ruiz viel schlimmer, um ehrlich zu sein. Da hätte ich nämlich Llorente gebracht. Also das verstehe ich nicht. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so der Fabian Ruiz-Fan. Aber ja, also mir fehlt es da an allem irgendwie. Er ist nicht, weiß ich nicht, nicht so gut am Ball, wie man sich das wünschen würde. Auch nicht so zweikampfstark, nicht so schnell, nicht so handlungsschnell. Also ich würde da wirklich immer jeweils entweder Llorente bringen oder Thiago, wenn ich da auswechsle im Mittelfeld. In dem Fall.
Ich schätze mal, das war 12 Minuten vor Ende, 3-1-Führung, kommen, dann bringen wir jetzt auch mal den Ruiz drauf.
Also ja, einfach weiß ich nicht, ja, aber ich meine, wenn du Ballsicherheit willst, ist Thiago die bessere Wahl. Ne? Wenn du sagst, ich will das Spiel jetzt beruhigen und nach Hause schaukeln und mit Ballbesitz verteidigen, ist Thiago die bessere Wahl. Wenn du sagst, ich will einen, der dazwischen haut, der mit Mittelfeld Zweikämpfe gewinnt, Löcher zurennt, laufstark ist, dann musst du Llorente bringen. So, Also von daher verstehe ich die Einwechslung von Fabian Ruiz da nicht und die Beweggründe. Und im Endeffekt ja war dann in den letzten 10 Minuten Spanien auch ziemlich vogelwild, muss man ehrlich zugeben. Also da war ja nichts von Kontrolle oder irgendwas oder Sicherheit. Abwehr vogelwild. Und das bahnte sich ja dann an irgendwie auch, fand ich. Also ja, der Wechsel hat mir nicht gefallen. Ich glaube aber, wir werden im Viertelfinale jetzt wahrscheinlich die identische Mannschaft wiedersehen, mit Ausnahme vielleicht, dass Olmo beginnt anstelle von Sarabia, könnte ich mir vorstellen. Denn ich fand Olmo richtig stark nach der Auswechslung. Einwechslung.
Zwei Vorlagen in der Verlängerung, das gab es glaube ich auch noch nie.
Und Postenschuss hatte er ja auch, ne? Und wirklich, also hat mir super gut gefallen, Olmo. Von daher kann ich mir vorstellen, auch wenn Sarabia natürlich auch das wichtige 1-1 geschossen hat, ich könnte mir vorstellen, dass es diesen Wechsel gibt. Ansonsten, glaube ich, sehen wir die gleiche Elf nochmal.
Meinst du auch Eric Garcia wieder statt
dann eben
Pau Torres?
Pau Torres war furchtbar. Also der war wirklich vogelwild im wahrsten Sinne des Wortes. Fand ich wirklich nicht gut. Also hat man auch, fand ich, gut gesehen, warum Luis Enrique ihm offenbar nicht so vertraut. Denn ich fand ja den Wechsel dann im zweiten Spiel, ich glaube im zweiten war es, von Pau Torres zu...
Im dritten.
Was, im dritten oder im zweiten?
Ja, drittes.
Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, im zweiten oder dritten hat er ja dann den Innenverteidiger getauscht. Fand ich dann überraschend, aber im Nachhinein kann ich nachvollziehen, warum er es gemacht hat. Also, ja, Pau hat mir echt nicht gefallen. War ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor da hinten drin, fand ich.
Ja, ich glaube, in dem Spiel hat jeder Verteidiger irgendwie mal gepatzt. Auch Azpilicueta hat einen entscheidenden Zweikampf verloren, auch Laporte ein bisschen unglücklich. Also da konnte sich jetzt keiner ganz groß mit Ruhm bekleckern, wenn die eigene Mannschaft da 3 Tore kassiert oder eigentlich nur 2, wenn man das Eigentor rausnimmt. Da bin ich gespannt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder vielleicht zurückgeht auf Pau Torres. Der hat ja immerhin noch diese Traumvorlage auf Ferran Torres gegeben, wo irgendwie die Kroaten abgeschaltet haben oder zumindest Guardiol wollte trinken gehen und dann der Freistoß.
Ja, der war auch vogelwild bei der Szene, das stimmt, ja. Also würdest du Wechsel vornehmen dann quasi? Würdest du Pau Torres statt Eric Garcia oder was?
Eric Garcia hat mich jetzt weder gegen Slowakei noch irgendwie gegen Kroatien so beeindruckt. Also hat jetzt auch keine großen Fehler gemacht, aber jetzt auch irgendwie war er mir auch nicht so präsent in Zweikampf, Stärke und Härte oder im Spielaufbau, dass es da mal irgendwie besondere Szenen gab. Dann würde ich vielleicht wieder auf ein Pau Torres gehen.
Mal gucken. Und ansonsten Azpilicueta rechts lassen wir, ne? Links, ach so, das muss ich noch erwähnen. Für mich sehr, sehr überraschend, warum das Jordi Alba nicht begonnen hat, kann ich mir auch bis heute nicht erklären. War der angeschlagen? War der
gelb vorbelastet?
Ja, aber du wechselst ja im Achtelfinale trotzdem nicht, trotz gelber deinen, ist ja kein Rückspiel in der Champions League, wo du das Hinspiel 3-0 gewonnen hast, wo du denkst, im Ramos-Stil, da schone ich mich mal oder da schonst du ihn mal. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Gaia begonnen hat. Nicht, dass es jetzt die falsche Entscheidung unbedingt war. Gaia hat das schon auch gut gemacht, hat ja auch, glaube ich, das 1-1 mit dem Schuss vorbereitet, ne? Der Abpraller fiel ja dann zu Sarabia, aber einfach überraschend, Jordi Alba war ja dann der Kapitän in den ersten beiden Spielen und war für mich auch mit Pedri der auffälligste Mann in diesen beiden ersten Spielen, wo ja ziemlich wenig nach vorne ging, aber Alba war da immer irgendwie beteiligt, also den Wechsel habe ich nicht verstanden, von daher, ja, das wird natürlich,
Rotation vielleicht.
Ja, aber das wird ein safer Wechsel, weil Gaia hat sich ja verletzt, ne, muss man dazu sagen. Also diesen einen Wechsel wird es garantiert geben, dass Alba hinten beginnt. Genau, ansonsten Mittelfeld, ja, bleibt, denke ich, schon so, auch wenn ich mir nach wie vor ein bisschen mehr Llorente wünschen würde. Da bleibe ich dabei.
Ja, aber dann ist eben irgendwie doch Busquets Koke und dann muss wohl einer weiter von Beginn an spielen, zum 5. Mal dann und vermutlich auch wieder durchspielen. Er ist der Mann, der bei dieser EM die drittmeisten Kilometer geschrubbt hat, nach Sabitzer und Ekdal von Schweden, ist es Pedri.
Wahnsinn.
Mit seinen 18 Jährchen. Also, du hast es ja geschrieben. Shootingstar hast du gesagt, auf jeden Fall, vielleicht ja auch noch mehr.
Ja, Shootingstar und Dauerbrenner. Weil er ja ständig jedes Spiel auch auf dem Platz steht, also auch bei Barca schon, ne? Die Saison durchgespielt, ich glaube sogar aus dem Stegreif jetzt, muss ich im Hirn kramen, ich meine sogar die meisten Minuten bei Barca, bin ich mir jetzt nicht sicher.
Es wurden ja nur 2 Spieler am letzten Spieltag geschont, das waren Messi und Pedri gegen Eibar.
Ja. Und jetzt auch, ne? Jetzt spielt er wieder durch spielt durch bei Spanien und es geht ja weiter für ihn. Das ist ja die Notiz dieser Woche so ein bisschen. Er wurde ja für Olympia nominiert mit Eric Garcia und 2-3 anderen A-Nationalspielern. Ne? Unai Simon ist dabei, Oyarzabal, wen habe ich vergessen? Olmo ist dabei.
Ja.
Und ich glaube, noch irgendeiner, weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Stegreif. Aber auf jeden Fall Pedri wieder dabei. Also auf das eine Turnier folgt das andere, das ist schon auch hart. Erst recht für so einen 18-Jährigen in seiner allerersten Saison in der ersten Liga überhaupt, also auf diesem Niveau, ne? Und dann gleich hier so durchspielen, das ist schon krass.
Ja, ich glaube, da ist man im Verein dann nicht so erfreut drüber.
Nee, nicht so happy. Ich meine auch, Barca hat irgendwie Einspruch eingelegt oder sich beschwert oder gefragt, muss das sein beim Verband, aber offenbar, weiß ich jetzt auch nicht, wie da die Absprache ist. Offenbar gab es keine, weil normalerweise, zumindest in Deutschland ist es so, da gibt es ja dann immer Streitereien. Die Vereine sagen wollen wir nicht. Also, dass sich Verband oder Land oder DFB in dem Fall und die Nationalspieler absprechen. So ist es zum Beispiel bei der U21 oder bei Deutschlands Auswahl. Aber in Spanien habe ich davon wenig mitbekommen. Und es sieht auch nicht danach aus, als hätte es diese Absprache gegeben, sonst hätte ja Barca nicht so reagiert, ne? Weil die Medienberichte waren ja, dass Barca sich beschwert hat und quasi nicht möchte, dass Pedri mit muss. Ja. Aber ob der Spieler jetzt unbedingt will oder ob er berufen wurde und sagt, okay, dann mache ich es halt, das ist nicht überliefert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay. Da nur zur Info, liebe Zuhörer, das Olympische Fußballturnier findet vom 21. Juli bis 7. August statt. Die spanische Auswahl ist dann am 22., am 25. und am 28. Juli im Einsatz. Ägypten, Australien und Argentinien, dreimal A, sind da die Gegner von Real Madrid, sind auch drei Spieler berufen. Asensio und die noch Leihgaben Vallejo und Ceballos. Vallejo hat ja gute Chancen zurückzukehren, Ceballos ist noch so ein bisschen offen, also da sind noch ein paar dabei. Natürlich noch berühmte Namen wie Brian Gil, Cucurella, Zubimendi, Rafa Mir auch dabei. Also das könnte auch noch ein spannendes Turnier dann werden, wenn auch erst Ende Juli.
Ja.
Mal schauen, was das noch gibt.
Was Luis de la Fuente, der Olympia-Coach, ja gemacht hat, der ja U21-Coach ist, das sind ja U21-Mannschaften bei Olympia dabei. Und die durften Spieler berufen, die 97 oder später geboren sind, also 24 dann sind, plus drei Veteranen sozusagen oder erfahrenere. Und die Spanier haben auf
Asensio
diese.
Einer.
Ja, aber die Spanier haben auf diese richtig Erfahrenen verzichtet. Also du hättest auch wirklich da
Ramos.
Ja. Ramos, Morata, was weiß ich, wen mitnehmen können. Oder ne, also wirklich eine Soldado zum Beispiel. Wenn du sagst, ich brauche so einen abgeklärten Knipser, der mir irgendwie Tore garantiert, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber darauf hat De La Fuente verzichtet. Also ich glaube, der Älteste ist wirklich, ich meine, 24, oder? Oder wie alt ist Ceballos?
Asensio ist 25.
Dann ist Asensio, glaube ich, der Älteste. Ich meine, ich hätte das nachgeschlagen und ich habe keinen gefunden, der älter ist. Also wirklich quasi schon eine U21 mit ein bisschen erfahrener, die einfach zwei, drei Jahre weiter sind, die aber auch U21 gespielt haben. Aber eben kein, beispielsweise Max Kruse ist, glaube ich, bei Deutschland entweder dabei oder in der Stark. Vorausscheidung oder so. Also einer, der ja mit U21 ja überhaupt nichts am Hut hat und nicht mal mit der A-Nationalmannschaft und wird halt einfach als erfahrener Mann mitgenommen. Und darauf verzichten die Spanier. Das finde ich auch recht interessant, weil ja für Ramos natürlich kann sein bitter, ne? Aber andererseits macht das schon Sinn, dass du sagst, ich habe da meinen Stamm an Spielern, den ich vertraue und das ist halt meine U21 mit ein paar anderen auch, die halt auch U21 bei mir gespielt haben und die nehme ich mit. Finde ich gar nicht schlecht.
Ja. Sonst vielleicht irgendwie auch Wettbewerbsverzerrungsvorwürfe, wenn da doch irgendwie ein Ramos hinten spielt und vorne noch, was weiß ich, ein Morata angreift oder ein Fernando Torres reaktiviert wird.
Nee. Aber andere machen das halt bestimmt. Also ohne, dass ich jetzt die Kader durch bin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass, weil es ja diese Sonderregel gibt mit drei Veteranen, dass da wirklich der ein oder andere. Also hier die Argentinier würden sich schon wünschen, dass Messi mitgeht. Ne? Auch wenn mir davon nichts überliefert ist bisher und ich hoffe, es passiert nicht. Ich weiß nicht, ob es den Argentinien-Kader gibt, aber Argentinien und Spanien sind in einer Gruppe. Also möglich wäre es, dass Argentinien einfach sagt, hey, ich nehme Messi mit. Und dann sind wir halt wirklich beim Thema Wettbewerbsverzerrung, wenn man ehrlich ist. Ne?
Schauen wir mal. Okay, wir gehen zurück zu Spanien. Die Selección ist die Mannschaft mit den meisten Toren, 11 Stück, mit dem meisten Ballbesitz, 67%, hat die zweitbesten Passwerte mit 89%, nur Deutschland war noch besser und auch die drittmeisten Abschlüsse, 68 Stück. Ja, und jetzt kommt eine Mannschaft, die zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale dabei ist, die das auch sensationell gemacht hat, also am Montag da mit einem Wahnsinnsspiel, Elfmeterschießen da. Und ja, was wird das gegen die Schweiz? Oder was war das mit der Schweiz gegen Frankreich?
Erstmal, was war das, ne? So am Anfang. Also für mich war das eine Monsterüberraschung, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also wirklich kein Stück, hätte ich nicht gedacht. Nee. Vor allem, dann bist du 0-1 hinten, dann wachst du auf, weil ich glaube, sie haben die Schweizer unterschätzt. Also Ich glaube, von Anfang an unterschätzt, dann lagen sie hinten, dann haben sie ernst gemacht, dann führten sie 3-1, die Franzosen. Und dann haben sie sie wieder.
Noch den Elfmeter, so,
und dann haben sie jetzt müssen wir aber, und dann haben sie sie wieder unterschätzt, weil ich glaube, mit 3-1 dachten sie so, sind wir weiter, haben wir kurz ernst gemacht, passt.
Ja, Pogba hat seinen Jubel,
Franz. Ja, und dann wieder auf die leichte Schulter und wieder hier so ein bisschen Arroganzanfall, wenn man es etwas hart formulieren will. Ja, und dann ging es schief, ne? Also von daher, das Ausscheiden hat sich Frankreich selbst zuzuschreiben. Die Schweizer haben es natürlich toll gemacht und grandios gemacht sogar. Aber wenn die Franzosen von Anfang bis Ende das Ding ernst nehmen, sollte da nichts passieren. Denn man hat ja in diesen, was waren es, 20 Minuten gesehen, ne, in der zweieinhalb Zeit, wenn sie ernst machen, dass sie da wirklich 2, 3, 4, 5 Gänge hochschalten können. Und dann hat normalerweise die Schweiz keine Chance. Aber so ist das halt, ne?
Es war schon irre, diese schnellen Kombinationen, auch irgendwie Griezmann auf Mbappé, der mit der Hacke zurück auf Griezmann, dann war dieser Schuss abgefälscht, Benzema stoppt ab zum 2-1, also so verrückt schnelle Angriffe direkt, auch Pogba, was der alles gerissen hat, Ball erobert und dann schnell in den Lauf von Mbappé, das war schon eigentlich nochmal ein, zwei Level drüber über der Schweiz, aber die hat das eben als eine Mannschaft gegen 11 Stars wunderbar gelöst und dann natürlich noch ein bisschen das Glück gehabt im Elfmeterschießen, aber das sollte dann irgendwo auch, glaube ich, so sein, wenn sogar mein Liebling Mbappé da mal ein bisschen die Nerven versagen und er den entscheidenden Elfmeter verschießt.
Wobei der war nicht mal schlecht geschossen. Also es ist auch, es ist auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, er schießt sehr häufig die Elfmeter so, dass er wirklich hart nach oben schießt. Ich glaube, gegen Barca hat er auch in der Champions League auch so ein Ding reingeschweißt. Wirklich da hart.
Da muss man erstmal die Hand noch hochkriegen.
Genau, das wollte ich sagen. Er war hart, er war nicht perfekt hoch, also ein bisschen halb hoch, aber trotzdem nicht, also nicht komplett so, wo du sagst, um Gottes Willen, der ist schwacher umplatziert und halb hoch, sondern er war schon gut geschossen, aber noch besser gehalten einfach. Von daher mache ich da Mbappé, finde ich, auch gar nicht so den Vorwurf, dass man sagt, Nerven versagt, sondern der war einfach richtig stark geschossen, weil auch Sommer wusste, der wird so schießen, weil er einfach, finde ich, recht häufig seine Elfer so mit der Schusstechnik macht. Aber es war bezeichnend. Also ich habe vorher auch getweetet und auch zu Kumpels gesagt, der wird jetzt verschießen. Das war für mich einfach irgendwie vorprogrammiert. Ja. Der war so schwach das ganze Spiel über, vor allem im Abschluss, ne? Riesenchancen verballert. Naja, das eine.
Er immer noch 4 Chancen vorbereitet oder aufgegeben.
Ja, aber das eine, wo er sich da die Füße nicht sortiert bekommt, dann mit links ans Außennetz und sich da halb zerrt oder was. Also, das hat schon sehr ungelenk aus. Also, wenn das Morata macht, ja, hast du drei Tage lang Marca-Ass-Schlagzeilen, was der für eine Flasche
das
ist.
Stimmt.
Ja. Wenn der jetzt so das verballert, weil er seine Füße nicht sortiert bekommt. Ja. Von daher, das war schon einfach schwach, nicht gut gemacht und ihm fehlte da der. Ne, der Killerinstinkt, auch den einen hat er ja rechts vorbeigeschossen, auch so ein halber Meter daneben, also auch nicht wirklich präzise genug. Und wenn der dann zum letzten Elfmeter antritt und alle haben davor getroffen, dann war das für mich irgendwie bezeichnend und vorhersehbar.
Ja, du nimmst schon den Mbappé bisschen in Schutz. Der Sandro Williger, unser Patreon, hat uns auch geschrieben, zwecks Mbappé, hat gemeint, ich habe so meine Zweifel, was Mbappé angeht. Glaubt ihr, er hat ein Problem mit Druck umzugehen?
Hat nichts
gezeigt an der Euro, keine Vorlage, kein Tor und den entscheidenden Elfmeter vergeben. Da erstmal muss ich korrigieren, 2 Vorlagen hat er schon gegeben, einmal gegen Portugal und dann dieser, Benzema hat natürlich viel mehr draus gemacht aus diesem passenden Rücken, aber das sind Vorlagen. Eigentlich musst du den Elfmeter gegen Hummels kriegen. Das Tor gegen Deutschland ist schon auch sehr, sehr genau mit der Abseitsentscheidung gewesen. Also für mich hat er trotzdem noch ein gutes Turnier gespielt, auch jetzt wieder gegen Schweiz irgendwie 4 Chancen kreiert. Hat im Endeffekt natürlich kein Glück gehabt und dann eben auch ein bisschen da am Druck gescheitert, aber selbst ein Cristiano Ronaldo hat schon in seinem ersten Champions-League-Finale einen Elfmeter verschossen. Also ich glaube, das kann ihn nur größer machen und da ist dann eben jetzt in dieser Kritikwelle bestimmt auch viel Häme dabei, wie immer, wenn die Größten stürzen, wenn Messi einen Elfmeter verschießt, dann gibt es auch, dann trendet das auch sofort von Madridistas, die sich darüber freuen. So ist es eben, wenn die ganz Großen da mal ein bisschen stolpern. Also ich glaube nicht, dass Mbappé ein Problem mit Druck hat. Dafür hat er einfach schon auch in so jungen Jahren schon viel zu oft auch abgeliefert.
Ja, der Druck ist natürlich groß, wenn du so früh so ein Star, so ein krasser Star bist. Ne? Also so früh so ein Shootingstar wirst. Noch viel größer als Pedri, weil er Stürmer ist und ständig Tore macht und für 180 Millionen gewechselt ist. Ne? Dementsprechend hast du dann automatisch Druck dann auch bei PSG-Spielen, eine Mannschaft, die auch sehr im Fokus steht, ob negativ oder positiv, sei mal dahingestellt. Und dementsprechend richten sich dann natürlich die Augen auf ihn, vor allem, weil er ja auch den Anspruch hat, ja, der neue Ronaldo und Messi zu werden, ja, sozusagen. Ne? Also er und Haaland, genau, Weltfußballer zu werden. Er und Haaland sind ja so die vermeintlichen Nachkommen oder die designierten Nachfolger der beiden. Mhm. Und von daher, dann hast du natürlich Druck, dann bist du im Mittelpunkt des Interesses und ihm musst du standhalten. Da ist er ja irgendwo auch, ja, selbstschuld in Anführungszeichen. Plus, wo er wirklich selbstschuld ist, er hätte ja nicht den letzten schießen müssen. Wer den letzten schießt, macht das bewusst, weil er der Hero sein will. Du willst einfach der Gewinner, also der, ne, derjenige sein, der den letzten Elfmeter reinhaut, im besten Fall, um der Star zu sein. Cristiano macht das seit Jahren. Cristiano hat
der danach auf allen Titelbildern ist.
Genau, und Cristiano hat auch, ist damit oft gescheitert. Bei Real hat es geklappt, Champions League und so. Aber bei Portugal, ich glaube, ein oder zweimal kam er nicht zum Schuss. Ich meine EM 16 oder 12 oder so gegen Spanien und noch irgendwo, noch bei einer anderen, bei einem anderen Elfmeterschießen, ja, weil einfach das Elfmeterschießen vorher schon entschieden war, weil sie verloren haben. Ja. Und dann hast du deinen besten Elfmeterschützen als letzten gehabt und hat nicht geschossen. Also da dieser Egoismus, dieses ich will mich ins Schaufenster stellen oder ich will die Schlagzeilen, das hat der Mbappé schon auch, sonst hätte er nicht den ersten geschossen. Gegenbeispiel, Messi macht das mittlerweile anders. Den letzten geschossen, ich weiß nicht, ob ich letzten oder ersten gesagt habe. Also er wollte den letzten schießen. Messi macht das mittlerweile anders. Messi schießt zuletzt immer den ersten. Also bei Copa America hat er ja den ersten auch verschossen damals gegen Chile, in den Himmel gejagt. Und auch bei irgendeinem anderen Elfmeterschießen, das erfolgreich war, war auch der erste geschossen. Also der hat gemerkt, ich als Kapitän gehe lieber voran, schieße den ersten, gebe meiner Mannschaft Sicherheit, im besten Fall, wenn ich treffe natürlich. Und will nicht hier der Star sein und der, ne, der Letzte sein. Also von daher, ja, lieber Mbappé, da kann ich wenig Mitleid haben, ne, wenn du da so dein Ego da ein bisschen voranstellst.
Ja, kann man natürlich so oder so sehen, ob man da mehr als erstes oder fünftes schießen sollte. Man muss ihn im Endeffekt einfach machen. Unser Rey Marcel Rivera Ramirez hat auch nochmal gefragt, ja, wechselt da Mbappé jetzt, wird da was passieren? Und das ist, wie ich immer sage, hängt nur vom Spieler ab. Also egal, was Al-Khelaifi und Co. da sagen, er wird hier ewig bleiben.
Moment. Einspruch. Das hängt nicht vom Spieler ab. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ja, wenn er jetzt sagt, er will... Also jetzt Sommer 2021, diesen Sommer, wenn er jetzt sagt, ich verlängere nicht, hat er ja nächstes Jahr keinen Vertrag, sprich jetzt wäre die letzte Chance, dass PSG Kohle macht. Ja, aber wenn PSG sagt 200 Millionen, lieber Perez, dann hängt es eben nicht von Mbappé ab, weil die Kohle hat halt Real nicht.
So. Dann haben sie einen Spieler, der keinen Bock mehr hat.
Ja schon, aber es hängt ja nicht von Mbappé ab, sondern nächstes Jahr hängt es von ihm ab, ne? Weil nächstes Jahr, wenn er kommen will, kommt er nächstes Jahr ablösefrei.
Wenn ein Spieler dieses Formats, Haaland, Mbappé, nur die beiden wechseln wollen, dann wird das passieren. Dann kann auch PSG so viel, im Endeffekt kann auch Real dann alles zahlen. Die wären dafür bereit, selbst bei 200 Millionen würden sie da irgendwie noch drei Banken fragen.
Also ich bin mir da nicht sicher, weil eben der abgebende Verein, also der vermeintlich abgebende Verein, PSG ist. Und die haben keine Geldnöte, denen ist Geld völlig scheißegal. Bestes Beispiel, Neymar vor, wann war es? 2 Jahren, ne? Mittlerweile. So, da wollte Neymar weg, hat ihr auf Social Media sogar immer die Barca-Wappen fotografiert und reingestellt auf Instagram etc. Wollte weg, hat öffentlich gemacht, hat Messi gesagt, ich will kommen. PSG hat gesagt, nö, nicht verkauft, wir wollen 180 oder was. Barca hatte keine Kohle und dann ist er geblieben. Und jetzt hat er verlängert. Ist
halt auch kein Mbappé.
Ja, aber ich sag nur, mit PSG verhandeln ist halt einfach... Ja. Nicht leicht, ja, weil die einfach, Geld denen einfach wurscht ist. Und das ist halt das Problem, ne? Also wenn ich heute einen Tipp abgeben muss, sage ich, er kommt nächstes Jahr ablösefrei. Zu Real. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich sehe auch noch nicht die Spuren, dass es dieses Jahr passieren wird, weil er sich da noch nicht so klar irgendwie geäußert hat oder irgendwie mal was angedeutet hat. Von dem her werden wir uns wohl alle noch ein Jahr gedulden müssen, bis er endlich in oder nach La Liga kommt. Marcel hat noch wegen einem anderen Franzosen gefragt, das ist Varane und auch bei ihm sage ich ja, Ramos und Varane könnte was passieren. Jetzt ist Ramos schon weg und dass es dann auch noch den zweiten Innenverteidiger treffen könnte, hängt auch vom Spieler eher selbst ab. Der hat zuletzt 2-3 Mal auf Pressekonferenzen vermieden, ein Bekenntnis zu seiner Zukunft oder zu Real zu tätigen. Von dem her kann er jetzt, der ist jetzt auch schon 10 Jahre da bei Real und immer noch eigentlich ziemlich jung, kann er immer noch irgendwie 6-7 Jahre auf Top-Niveau in der Premier League spielen. Also da ist es auch gut möglich, dass noch was passiert, zumal Real muss verkaufen und mit ihm kann man halt immer noch auch gut 60-70 Millionen oder so, vielleicht sogar noch mehr einnehmen. Also auch da ist ein Abgang absolut möglich und es wird jetzt die nächsten Tage, Wochen bestimmt spannend, jetzt wo die EM vorbei ist für Varane.
Ich glaube auch, dass ja, die EM muss sich legen sozusagen und dann, glaube ich, kommt nochmal richtig Fahrt auf in den Transfermarkt. Also Barca war ja jetzt schon sehr, sehr fleißig vor der EM, muss man fast schon den Hut ziehen. Kennt man Barca, so kennt man die gar nicht. Meistens bis zur letzten Stunde, ne, des Deadline-Days machen sie da irgendwelche krummen Geschäfte und versuchen irgendwie ein paar Millionen Euro einzunehmen oder irgendwo ins Buch zu schreiben, ne, da rein zu buchen. Ja. Letztes Jahr zumindest, aber in dem Jahr haben sie wirklich ja einige gute Deals gemacht, muss man echt sagen. Dann hat sich's jetzt natürlich gelegt, also auf Barca bezogen, aber generell ja auch. Aktuell hörst du ja gar nichts und ich glaube, wenn die EM vorbei ist, geht's nochmal richtig ab. Also Sancho, okay, der ist wahrscheinlich safe, ne? Vom BVB zu Man United. Das ist so, das war aber zu aktuell durch die Gazetten. Aber ansonsten hörst du ja gar nichts, also auch Varane oder sonst irgendwas nicht. Oder Ramos ist ja auch ruhig beispielsweise, ne? Der ja unterschreiben kann, bei wem er will, aber da hörst du ja auch gar nichts aktuell. Ich glaube, wenn die EM vorbei ist, geht es da richtig ab. Und dann kocht die Gerüchteküche nochmal richtig hoch bei vielen Vereinen.
Dann gibt es ja auch sonst nichts mehr zu berichten, keine Spiele mehr. Also und da wird schon wieder mehr passieren. Wir gehen mal wieder zurück zur EM. Also Schweiz gegen Spanien. Was ist denn da unser Tipp? Freitag, 18 Uhr, das erste Spiel.
Spanien kommt weiter, Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder Tore gibt, einige, weil die Spanier...
Ketchupflasche auf.
Ja, erstens das und zweitens, weil die Spanier hinten ja alles andere als sattelfest waren gegen die Kroaten. Also von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie eins kassieren, vielleicht sogar zwei, aber sie können halt auch wirklich drei schießen. Also so ein, würde ich nicht... Ja, 3-2, 3-1 Spanien könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich auch ein bisschen Wunschdenken dabei, wir drücken ja den Spaniern die Daumen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, ne? Sorry, liebe Schweizer. Stimmt, wir haben ja einige Schweizer Patrons. Also sorry, nicht übel nehmen, aber wir sind Tiki-Taka der La Liga-Podcast. Ja, da muss natürlich die spanische Flagge ein bisschen hochgehalten werden.
Ein bisschen, ja. Ja, würde ich schon auch mitgehen. Ich glaube, 3-1 für Spanien ist dann ein kluger Tipp. Aber ich habe auch gesagt, Frankreich wird das locker machen. Und dann nochmal höchsten Respekt an die Schweiz. Also mir haben danach auch viele geschrieben, weil ich ja vorher gesagt habe, oh, Schweiz ist für mich Enttäuschung des Turniers. Die Prognose werden Gruppenphase ausscheiden. Ja, und jetzt haben sie mich definitiv eines Besseren belehrt.
Chapeau. Da ist eine Entschuldigung fällig, absolut.
Ja, dafür entschuldige
ich mich. Also ich ich wollte nur sagen, ich unterschätze nicht die Schweizer, aber die Spanier sind die bessere Fußballmannschaft und die sollten sich wirklich besser anstellen als die Franzosen, weil sie sind ja jetzt gewarnt, die Schweizer nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, im Viertelfinale unterschätzt du dann wirklich keinen mehr. Also Achtelfinale denkst du dir oft noch, naja, habe ich ein leichtes Los, ne? Pflichtlos so. Aber ich glaube, spätestens im Viertelfinale weißt du, da darf ich keine Mannschaft unterschätzen. Und den Fehler, glaube ich, werden die Spanier nicht machen. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie treffsicher ist unser Freund Morata vorne. Also ich sag, Morata macht eins. So, leg mich mal fest hier.
Jetzt, wo er ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat, war ja auch eine geile Bude. Rechts runternehmen, damit links reinhauen. Muss schon klappen eigentlich. Egal. Wir haben jetzt unseren Schweizer Zuhörern ein bisschen Honig ums Mündchen geschmiert. Das können wir ja auch noch mit unseren österreichischen Zuhörern machen. Die sind zwar rausgeflogen, aber ihr Gegner Italien trifft jetzt auf Belgien. Aber auch das Achtelfinale Italien gegen Österreich war ja auch ziemlich mitreißend. Also da ein großer Kampf von Österreich. Am Ende dann wieder, das Glück von Italien irgendwie kaltschnäuzig, Verlängerung gerade angefangen, da machen die eben zwei Tore. Oh, da dann überhaupt nochmal zum Anschluss zu kommen, Chapeau dafür, aber da hat es dann am Ende leider nicht gereicht.
Ja, auch Österreich, also was für die Schweiz gilt, gilt für Österreich auch, nur halt mit dem etwas unglücklicheren Ende. Aber die Österreicher haben das wirklich auch toll gemacht, haben mich auch wirklich positiv überrascht, dass ich halt bei beiden, wie ja die Hörer wissen, die klar den Favoriten auf dem Schirm. Und von daher ziehe ich auch da den Hut für den Österreichern. Auch wirklich gut gespielt, also nicht nur das Ergebnis positiv im Sinne von, ne, fast gewonnen, Verlängerung erreicht, sondern wirklich auch auf Augenhöhe agiert mit dem, Top-Favoriten Italien, die ja so eine grandiose Vorrunde gespielt hat, haben. Also von daher auch da ziehe ich echt meinen Hut vor den Österreichern, haben das echt toll gemacht und im Endeffekt war es da ja so knapp, wie es nur sein kann, ne, dieses Abseits. 5 cm
von Arnautovic.
Genau, Arnautovic 5 cm weiter hinten, wenn er steht, macht das 1-0 und dann sieht es wirklich sehr, sehr gut aus für Österreich. Ja. Also von daher, da war man schon sehr knapp dran, ne?
Ja, da kam so die Erinnerung bei uns deutschen Fans zurück. 2006 ja auch lange 0-0 im Halbfinale gegen Italien gewesen, Verlängerung. Und dann machen die auf einmal zwei schnelle, eiskalte Tore, die Italiener. Also da, jetzt wisst ihr, liebe Österreicher, wie sich das angefühlt hat. Immerhin dann noch den Anschlusstreffer gefeiert, auch sensationeller Kopfball, da so im Fallen irgendwie über den Scheitel den Ball dann noch über die Linie zu bekommen. Sehr geil. Aber schade, dass da für die Österreicher Schluss ist. Aber gut, Italien ist halt eben doch eine Top-Mannschaft. Ich hatte ja schon gesagt, die könnten gut ins Halbfinale kommen. Jetzt treffen sie auf Belgien. Das ist die einzige Mannschaft, wo noch ein paar Real Madrid-Spieler dabei sind. Bei Barcelona sind es ja zwei Mannschaften. Spanien hat man schon. Die nächste kommt noch. Was meinst du da? Belgien, Italien?
Apropos, ich will aufgreifen, Real Madrid-Spieler. Ich habe garantiert das Gleiche gedacht wie du. Eden Hazard hat sich ja verletzt und hast du gesehen, welchen Sprint er vor seiner Verletzung hingelegt hat?
Ja.
Der ist gesprintet wie ein...
Das habe ich noch nie gesehen.
Wie ein Windhund. Und ich sehe das live und ohne Witz, ich denke mir, hör auf zu sprinten, warum machst du das denn? Und eine Sekunde später fasst er sich an den Oberschenkel. Ich schwöre.
Also diese Handbewegung nach oben.
Jeder wusste, was los ist. Und ich schwöre, ich habe entweder geschrien oder es laut gedacht, warum macht er diesen verrückten Sprint? Vor allem im, also es war ja ein 130% Sprint, ne? War ja wirklich wie Usain Bolt, wenn er hier das 100-Meter-Rennen gewinnen will. Warum das rennt denn der wie ein Wahnsinniger dahin? Der muss doch wissen, dass seine Bänder das nicht aushalten, ja? Also es ist echt krass. Ich habe da kein Verständnis für im Nachhinein, warum er da so wie so ein Windhund da losrennt. Und natürlich hat er sich dabei verletzt. Es musste ja so kommen.
Wobei er kann wohl spielen am Freitag wieder. Ist wohl nur.
Glaube ich nicht.
Alarm, Schrecksekunde.
Glaube ich nicht. Glaube ich. Wenn er spielt, macht er das, was hier Kollege Ramos und auch er zuletzt immer wieder gemacht hat, nämlich dass die Verletzung einfach erneut aufreißt und dann 10-mal schlimmer ist. Also der sollte wirklich passen. Ich meine auch, Martinez hat gesagt, dass er zwar nicht so schlimm verletzt ist, aber dass er jetzt ausfällt gegen Italien, wenn ich mich nicht täusche. Also ich bin mir sehr sicher, dass er gegen Italien nicht spielt. Aber ja, so ein bisschen hat mich da mitgelitten mit dem armen Kerl. Ne? Endlich ist er jetzt ein paar Wochen fit, spielt bei Belgien, bekommt Rhythmus und dann muss er es gleich wieder übertreiben. Ne?
Ja, waren ganz gute Ansätze. War jetzt noch immer nicht der überragende Chelsea-Hazard, der einfach mal 5 stehen lässt und aus 20 Metern draufhaut. Aber einfach die kleinen sicheren Dinge haben geklappt bei ihm. Er war so in dieses Mannschaftsgefüge, diese Kette bei Belgien, war er mit integriert, hat da funktioniert. Auch defensiv Aufgaben übernommen, mal das Spiel entlastet, einfach mal beruhigt ein bisschen, ohne jetzt mega offensiv zu glänzen. Da stiehlt ihm eher sein Bruder die Show mit jetzt schon 2 Toren. Aber ja, es ist einfach weiter verhext und egal, ob er jetzt verletzt oder nur angeschlagen ist und dann erstmal nur auf der Bank sitzt, er kriegt das einfach, dieses Pech, einfach nicht mehr los. Deswegen habe ich da auch keine Hoffnung mehr bei Real. Er wird noch ein paar gute Spiele, ein paar Türchen machen, aber niemals irgendwie 10 Spiele am Stück mit wie Benzema und dann auch 9 davon immer treffen. Mal gucken.
Nee,
ja, und jetzt eben das große Spiel gegen Italien.
Ja.
Schönes 5-5, oder?
Ja, passiert ja nicht. Ich wollte gerade sagen, schönes 0-0 eher. Also wesentlich wahrscheinlicher als 5-5 ist ein 0-0, sogar wahrscheinlicher als ein 2-2 ist ein 0-0, würde ich sagen. Denn beide haben eher ihre Stärken gegen den Ball, vor allem die Belgier. Sobald die mal führen, ziehen die sich ja komplett zurück. Also die werden ja immer verklärt als die, ne, wunderschöne, tolle Fußballmannschaft. Nee, wenn die führen, ziehen die sich zurück und spielen wirklich sehr unattraktiven, biederen Sicherheitsfußball und dann wird ab und zu mal gekontert, aber das klappt ja auch nicht sonderlich gut. Also ich erwarte da leider natürlich ein Topspiel, aber jetzt nicht unbedingt so ein Klassiker wie Spanien-Kroatien, um ehrlich zu sein.
Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber ja, Italien ist die Mannschaft mit den meisten Abschlüssen, 87 schon bei diesem Turnier. Also da kommt schon auch einiges an Offensivpower dazu. Und da sehe ich eben Belgien dann auch nicht so überragend aufgestellt, wie das im TV immer heißt. Also Vermaelen, Vertonghen, ja, sind gute, aber irgendwie so wirklich was mit anfangen kann ich damit nicht. Aber gut, mal gucken, ob De Bruyne doch noch irgendwie fit wird, ob es bei Hazard doch noch reicht. Dann kann das da auch die Überraschung geben, aber eigentlich im Normalfall muss da Italien weiterkommen. Also
echt? So,
1-0
so,
Italien, oder?
So safe ist das für dich? Für mich ist das ein absoluter Münzwurf, den ich, also 50-50 Game auf Augenhöhe. Ich würde, okay, vielleicht ich
hab's ja als ins Halbfinale getippt.
Also, von mir aus 51-49 Italien, aber mehr halt nicht. Ja. Also ich finde das super schwer zu prognostizieren. Nachteil Belgien ist natürlich De Bruyne-Verletzung. Also ich meine, auch da hat Martinez schon gesagt, De Bruyne wird nicht spielen können gegen Italien, dann wahrscheinlich wieder dabei sein, sollten sie weiterkommen, aber in dem Spiel fehlt er wohl und das ist natürlich enormer Rückschlag. Mit Abstand der beste Spieler, okay, zusammen mit Lukaku wahrscheinlich, der Belgier. Und wenn der dir fehlt, ne, der absolute Motor und Herz des Spiels, das ist schon schwer. Deswegen habe ich Italien ein bisschen vorne mit 1%, wenn man so will. Aber also ich würde eher sagen, hier, wir sehen wieder Verlängerung und vielleicht Elfmeterschießen. Kann ich mir gut vorstellen.
Okay. Na gut, dann schauen wir mal. Dann kommen wir zu den restlichen Spielen. Was haben wir denn noch? Tschechien gegen Dänemark. Da ist ja dann doch noch ein bisschen Barca-Beteiligung. Viele gibt es ja nicht mehr. Spieler generell aus La Liga. Also Martin Braithwaite, zieht er wirklich ins Halbfinale
ein? Endlich das erste Tor geschossen, ne? Hochverdient auch. Ich finde tatsächlich, er spielt für seine Verhältnisse wohlgemerkt eine sehr, sehr gute EM. Also der reibt sich auf, der gibt Vollgas da als halbrechter Stürmer. Macht da Meter, ne? Presst, läuft an, Dribblings, bisschen Vorlage hat er gemacht gegen Wales, also hier die Hereingabe, die dann Dolberg vor die Füße gefallen ist, da war ja er durch einen sehr schönen Run beteiligt, also er tut sein Bestes und spielt, finde ich, tatsächlich eine gute EM und ich glaube, jeder Barca-Fan und verantwortlich ist glücklich darüber, denn sein Marktwert wird ein bisschen gesteigert.
Und jedem Spiel ein Millionchen
drauf. Ja, oder vielleicht auch, jetzt hat er ja einmal getroffen, also vielleicht auch 3-4 Millionchen mehr.
Oh, dann ist er jetzt schon 14
und wert. Genau, und ja, ist ja kein Geheimnis, dass Barcelona ihn verkaufen möchte, am liebsten auf die Insel, ne? Die haben Kohle und dann so ein West Ham oder so ein Crystal Palace oder so, wenn die irgendwie 15 bieten, ich glaube, dann ist er weg. Die Frage ist natürlich, will er weg, aber ich bin mir sicher, dass er merkt, er wird keine Einsätze bekommen bei Barca. Jetzt ist Aguero dabei, sprich der Mittelstürmerposition ist ja vergeben. Ne? Diese, selbst wenn es als Einwechselspieler sei, Memphis auf links, Ansu Fati ist hoffentlich wieder fit dann zur neuen Saison. Dementsprechend, er wird gar keine Einsatzminuten bekommen und ja, kann man damit rechnen, dass er wohl den Verein verlässt oder zumindest Barca will ihn verkaufen. Und ja, jedes gute Spiel von ihm sollte den Marktwert ein bisschen erhöhen oder zumindest ihn interessanter machen für andere Vereine. Ne?
Ja, macht dann das Dänisch Steinheim halt nochmal so einen 4-0-Sieg oder kann irgendwie Patrick Schick wieder, er ist ja mit 4 Toren der zweitbeste Torjäger der EM nach Ronaldo. Also, was tippst du?
Ich tippe, kann ich mir auch wieder gut vorstellen. Ich habe leicht die Dänen vorne, also weil sie einfach jetzt... Also wir haben ja über Spanien gesprochen, ne? 5 Tore in 2 Spielen in Folge, grandios. Aber die Dänen haben ja auch 8-2 geschossen, ne? Jeweils 4. Ja. Das ist ja auch richtig krass. Von daher haben die mich ja schon stark überzeugt gegen Wales. So stark hätte ich sie nicht erwartet. Deswegen sehe ich sie ein bisschen vorne. Also so 60-40 Dänemark, sage ich. Und ja, vielleicht 2-1 Dänemark. Entweder nur 90 oder 120 Minuten, kann ich mir gut vorstellen.
Oder Elfmeterschießen und dann darf Braithwaite den 5. verwandeln oder so, oder nicht? Ja, und dann haben wir noch die 4. Viertelfinalpartie. Da ist es dann Samstag 21 Uhr soweit. Ukraine, starkes Tor in der letzten Minute der Verlängerung gegen Deutschland, Rausschmeißer England. Was sagt man zu dem Spiel noch?
Verdient, oder? Verdient, ja. Ich fand England besser. Verdient auch deswegen, weil Deutschland schwach war, weil Deutschland ängstlich war, weil Jogi Löw für mich die falsche Taktik gewählt hat. Ich habe mich da auch ein bisschen tatsächlich aufgeregt, obwohl ich ja gar nicht jetzt so, ne, mit der Deutschlandfahne am Auto um den Hauptbahnhof fahre, so was mache ich ja gar nicht, bin ich ja eher nicht so. Aber es hat mich wirklich aufgeregt oder ja enttäuscht, wie ängstlich, wie ja, zurückhaltend Deutschland da agiert hat. Ja. Also wenn man es gemein ausdrücken will, wie Werder Bremen in der Allianz Arena bei den Bayern. Ne? Hinten reinstellen, hoffen, ab und zu machen wir mal einen Konter oder irgendwie schicken wir mal Timo Werner mal auf die Reise, aber ansonsten wollen wir hinten gut stehen. Das ist mir zu wenig, ganz ehrlich. Deutschland, Alter, Deutschland. Wenn die Ukraine so spielt, wenn Dänemark so spielt, wenn die Schweiz so spielt, wenn Österreich so spielt, alles okay, völlig normal. Aber Deutschland, das ist doch nicht der Anspruch. Vor allem gegen Engländer, die ja auch jetzt nicht, ne, die Übermannschaft schlechthin sind. Also,
naja, abgezockt, souverän gespielt, ein bisschen so wie Belgien, gar nicht unbedingt immer schön attraktiv, Power, sondern einfach sicher die Ergebnisse einfahren. Noch kein Gegentor kassiert, also das ist schon dann auch ein Qualitätsmerkmal, aber gebt ihr recht, das war mutlos, ideenlos nach vorne und dann auch natürlich zu spät gewechselt. Oder Gnabry kam ja immerhin vorher noch, aber auch dann erst wieder in der 87. Minute die letzten Wechsel und dann auch nur ein Can und ein Sané. Also nee, da hat der Glaube überall so ein bisschen dran gefehlt. Und wenn man so auch ein bisschen die Chancen schaut, ja, Deutschland hatte diese zwei Chancen, Werner da aus kurzer Distanz gegen Pickford und dann eben noch Thomas Müller natürlich, aber England hatte eben auch seine 3, 4, eher 5 guten Chancen, also ist das so voll in Ordnung, da ist die bessere Mannschaft weitergekommen, natürlich auch mit ein bisschen oder sehr viel Heimvorteil, das waren ja fast schon erschreckende Szenen aus dem Wembley, wie da so gar nichts irgendwie groß mit Abständen oder Masken zu sehen war, aber gut, das ist dann eben auch UEFA, wie viel die zulassen, für mich England weiter, ja. Verdient weiter.
Werner Chance, kurzes Wort dazu, im Endeffekt war das die einzige wirklich herausgespielte Torchance der Deutschen. Ne? Also ja. Du hattest noch diesen, die Müller-Monster-Chance war ja Zufall, ne? Ballverlust oder Balleroberung, die anderen aufgerückt, also es war ja nicht rausgespielt im Sinne von, ne, ich erspiele mir jetzt Torchancen. Und das Havertz-Ding war ja auch mehr oder weniger so ein bisschen Karambolage und dann fällt ihm der Ball vor die Füße danach, was war es, eine Ecke oder irgendwas, also jetzt auch nicht, ne? der zelebrierte Fußball. Und was Deutschland ja zu leisten imstande ist, mit Ball am Fuß sozusagen, spielerisch, hast du ja gegen Portugal gesehen. Denn da haben sie diesen Fußball gespielt, den sie im Optimalfall immer spielen können und in den letzten, sagen wir mal, 8 Jahren sehr, sehr häufig gezeigt haben, dass du wirklich dominant bist, dass du angreifst, dass du unberechenbar bist, du lässt den Ball laufen. Ne? Ja, du spielst mutig, du spielst couragiert, du spielst nach vorne, du traust dir was zu, du sagst dir, ich bin Deutschland, ich habe keine Angst vor euch, wir schießen euch aus dem Stadion. So, ne? Im Optimalfall so ein bisschen wie Barca in seinen Heimspielen, wenn alles läuft, ne? Wo du einfach weißt, die haben keine Angst vorm Gegner, die machen ihr Ding, völlig egal, und selbst wenn wir ein oder zwei Konter kassieren, ist uns wurscht. So, das haben sie gegen Portugal gemacht und darf, ich sage ja nicht, dass sie genauso gegen England spielen sollen in Wembley, überhaupt nicht, aber davon habe ich halt nichts, also es war ja komplett weg. Und das finde ich so krass, ne? Dass du das, was du spielen kannst, davon war ja nichts zu sehen. Du hast ja komplett anders agiert. Und das war Jogi Löw untypisch, finde ich. Da war er zu ängstlich und deswegen nehme ich ihm das sehr übel und bin im Nachhinein tatsächlich froh, dass es vorbei ist. Die Jogi Löw
Ära. Ja, das sind, glaube ich, alle inklusive Jogi selbst. Also, ja, da wurde eben mehrfach die Chance verpasst, irgendwie zu sagen, schön war es, aber es wird Zeit irgendwie mit Umbruch, dass da auch ein neuer an der Seitenlinie steht. Und ja, kann man immer im Nachhinein sagen, hätte er schon nach dem WM-Titel machen müssen. Aber da ist in den letzten Jahren viel negativ gelaufen, verbunden auch mit ganzen, mit Bierhoffs Marketingmaßnahmen, weswegen ich auch kaum ein Spiel eigentlich sehe, außer jetzt bei der EM. Und ja, irgendwie so richtig schlägt das Herz da auch nicht mehr mit, auch wenn ich mich gefreut hätte, wenn Müller das Ding noch macht. Aber dann irgendwo vielleicht auch typisch, dass so dieses, das deutsche EM, ich will es nicht als Fiasko bezeichnen, weil Achtelfinale haben jetzt nicht, glaube ich, so viele denen zugetraut vor der EM, dass das umklammert wird von den beiden Rückkehrern, vom Hummels-Eigentor und von dem Müller-Miss. Also die extra zurückgeholt wurden, die dann den Druck hatten, haben dann irgendwo vielleicht in den entscheidenden Momenten das Pech, nicht das nötige Glück.
Ja, so ein bisschen Karma fast schon, ne? Also zumindest Karma, ja. Für die beiden eher weniger, für die Spieler, die haben sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, sondern eher so für Jogi, ne? Dann beendet er denen ihre Karriere und will sie partout nicht zurückholen, dann holt er sie zurück und dann patzen beide im ersten und im letzten Spiel. Also für ihn war das schon irgendwie, ja, schicksalhaftes, unglückliches Karma, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Und ja, er hätte nach 2018 gehen müssen, nach dem blamablen Fiasko, Vorrundenfiasko, da muss er weg. Von daher, ja, war es unnötig rausgezögert, 3 Jahre, ne, der Abschied, und man hat gesehen, er kann dieser Mannschaft nicht mehr wirklich was geben. Er glaubt nicht an sich selbst, er ändert von Spiel zu Spiel den Spielstil so ein bisschen, ne, mal auf Konter, mal wieder aktiv, mal wieder, ja, forscht, dann wieder sicher. Ja. Ja, von daher, ja, das war bezeichnend, war auch abzusehen und folgerichtig war es auch, wenn man ehrlich ist, denn sie hatten ja gegen Ungarn, also, ne, standen das ja auch schon von aus und dann wäre es endgültig blamabel gewesen, muss man auch sagen. Zu England noch ein Wort, verdient weitergekommen und ganz ehrlich, alles andere als das Finale wäre eine Monsterüberraschung. Also England muss jetzt auf dieser Baumhälfte ins Finale. Ukraine, Dänemark, Tschechien. Das sind deine drei Gegner, also potenzielle Gegner, Tschechien, Dänemark. Leicht, also was ist leichter? Es gibt ja keine leichten Gegner, wie man bei der EM gesehen hat und, ne, Überraschung immer möglich, aber auf dem Papier kann es ja gar nicht leichter sein, der Weg jetzt ins Finale. einen guten Gegner hattest du so gesehen, weil die Gruppe war ja auch schon easy, ja, oder mindestens machbar. Ja. Von daher, ja, sollte England da jetzt durchmarschieren.
Die waren ja immerhin auch mein Finaltipp gemeinsam mit Frankreich, das wird nichts mehr. Ja,
meine auch, ne? Also England hatte ich auch im Finale, wie du dich erinnerst.
Da hatte Portugal hattest du.
Nee, ich hatte England. Hör dir das nochmal. Bei der Wettbasis kannst du dir auch nochmal anhören, mein Talk und Tipps Podcast, ne? Da habe ich auch ganz klar England als Finalist. Also hier will ich mir nichts Falsches einreden lassen, ne?
Ja, da habe ich auch noch einen kleinen Hinweis vom Leander Tschrobok, der hat uns geschrieben mal wieder, nämlich, Achtung, und ich wollte mich noch bei Alex bedanken. Durch Tipps und Talk führe ich meine Familientipp-Runde an.
Stark.
Das ist mal ein Lob.
Bärenstark. Ja. Talk und Tipps heißt das Ding übrigens, ne?
Hier Talk und Tipps, er hat Tipps und Talk geschrieben.
Ja. Nee, freut mich, Leander, schöne Grüße, freut mich echt sehr. Tatsächlich läuft es für mich nicht so gut. Kick-Tipp bin ich. Oh, ich glaube, ich bin Vierter nur in unserer Gruppe und da geht es so richtig Kohle. Ich glaube, der Erste kriegt, keine Ahnung, 100 Euro oder irgendwie sowas, 80, irgend sowas. Also jeder zahlt, weiß ich gar nicht, ein 20 ein oder irgendwie sowas. Okay. Es läuft nicht so gut für mich, weil, ich kann dir auch sagen, warum, ich habe unfassbar oft unentschieden getippt. Also hier ständig 1-1 bei, was war es, bei Ding hatte ich unentschieden, Wales, Dänemark, dachte ich mir, geht in die Verlängerung. Niederlande hatte ich natürlich falsch. Kroatien war übelst bitter. Kroatien hatte ich knappen Sieg, Spanien, also in der 90. der Ausgleich hat mich 3 Punkte gekostet. Frankreich hatte ich knappen Sieg, der Ausgleich in der 90. von Schweiz hat mich 3 Punkte gekostet. Also dann nur in der 90. 6 Punkte weniger bei Kicktipp bei mir. Von daher, es läuft nicht. Schweden, Ukraine war auch unglücklich, habe ich über 1-1 nachgedacht und habe dann nur 1-0 Schweden. War auch falsch.
Und ich dachte schon, du warst der mit diesem Wettenbeleg, der viral gegangen ist, der beide Spiele hier 3-3 getippt hatte. Spanien und Frankreich.
Nee, mein Standardtipp ist tatsächlich 1-1. Auch England-Deutschland hatte ich 1-1. Da dachte ich mir auch hier schön Verlängerung, Elfmeterschießen. Ja, eben Müller hat's ja auf dem Fuß, mein schönes 1-1, ne? Ja. Mein 1-1 hatte er auf dem Fuß. Mann, ey, deswegen war ich doppelt stinkig nach dem Spiel.
Schreib ihm eine Rechnung. Hier, die 100 Euro schuldest du mir jetzt, weil ich das Preisgeld nicht krieg. Okay, also da haben wir jetzt auch getippt. England kommt weiter. Ich sag mal auch wieder so ein lockeres 1-0. Sterling haut mal wieder einen raus.
Lockeres 1-0 vor allem, als würde 1-0 nach locker klingen. Aber ja. Ich weiß schon, was du meinst. Die schaukeln, machen ein Tor und schaukeln es dann nach Hause und lassen kaum was zu, ne? Ja.
So ungefähr.
Ja.
Hast du noch was zur EM?
Ja, gut. Was haben wir jetzt getippt? Wir sagen Spanien, Italien, Dänemark, England, oder was? Halbfinale.
Spanien, Italien, Dänemark, England, ja.
Tippt man wieder gleich. Ja. Meistens, für das
ich dachte, du hättest Belgien noch.
Ja, 50-50 kann ich mir schon vorstellen, aber eher habe ich, wie gesagt, De Bruyne-Ausfall, deswegen neige ich eher zu Italien. Die Engländer übrigens, das erste Mal kein Heimvorteil. Das kann man vielleicht mit einkalkulieren in seinen Tipp, wenn man so
in
möchte.
In Rom sind sie.
Ja, erstmal reisen und danach haben sie ja wieder Heimspiele. Ne? Halbfinale wäre Wembley Finale. Und Finale ja auch. Das ist ja auch ein Skandal, ganz ehrlich. Da hast du eine Kontinental-EM. Und dann haben die nur Heimspiele mit einer Ausnahme. Das ist ja auch.
It's coming Rome.
Ja, it's coming Rome und danach it's coming home. Ich hoffe mal nicht. Ja. Also, ich sag mal so, einer aus Spanien, Belgien, Italien wird wahrscheinlich hoffentlich im Finale stehen und dem drücke ich dann gegen die Engländer die Daumen. Stand heute.
Ja, da gehe ich mit.
Und erst recht natürlich bei Spanien, aber auch Belgien würde ich es übrigens gönnen. Würde mich freuen. Oh, finde ich cool, wenn die das Ding
holen. Dass sie sich mal belohnen.
Ja, finde ich cool.
Nach diesen geheimen Favoritenjahren. Ja, schauen wir mal. Okay, wir haben noch ein bisschen was aus La Liga. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ja gesagt, es ist heute ein besonderer Tag, denn ein bestimmter Spieler hat nur noch quasi, jetzt sind es noch 3 Stunden Vertrag beim FC Barcelona. Sprich, morgen wäre Lionel Messi eigentlich vertragsfrei, ein freier Vogel, aber Tendenz ist schon trotzdem, dass man sich noch irgendwie einigen wird. Er ist ja jetzt bei der Copa America, also wie ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, nichts Genaues weiß man nicht, außer die Gazetten sind alle sehr ruhig. Laporta ist ruhig, sagt auch immer wieder, tranquillo, das läuft schon, wir haben das im Griff und es sieht gut aus und er will bleiben und er wird bleiben. Aber, ja, Vertrag läuft aus und noch ist es nicht safe. Von daher, ob man so tranquillo sein kann, weiß ich nicht. aber Nerve berichtet wird oder Laporta, ne, gibt auch oder teilt mit, dass da nur noch allerletzte kleinste Details zu klären sind. Ja. Laut Sport und Mundo Deportivo sind es wohl, wie nennt man es, finanzielle Fiskel, was heißt Fiskel hier, Dings, steuerrechtliche Dinge so ein bisschen. Also da geht's um.
Wird er wieder getrickst?
Weiß ich nicht. Also irgendwelche finanzrechtlichen Dinge. Mhm. Offenbar, glaube ich, geht's um das Financial Fair Play, das ja, wir haben es ja öfter in dem Podcast thematisiert, ne, dieser Salary Cap, den La Liga eingeführt hat. Und da ist halt die Thematik, ne, wie kann man unter dieser, was sind es, 360 Millionen oder wie war die Zahl, die Barca nicht, vermeintlich nicht ausgeben kann, darf, also mehr als 360 nicht für Gehälter. Ja, und Agüero ist neu, Memphis Depay ist neu, ne? Die kosten alle ein bisschen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht so monster viel verdienen. Aber Barca muss halt irgendwie versuchen, die Umtitis, Coutinhos, Firpos dieser Welt loszuwerden, um da ein bisschen, ne, Gehalt zu sparen, damit man eben Messi das Gehalt geben kann, das er ausgehandelt. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, also dieser Salary Cap, dass man da irgendwie versucht, sein Gehalt da unter diesen Salary Cap, ne, reinzupressen. Sprich, ich glaube, sie werden irgendwie jetzt versuchen, 2-3 Spieler abzugeben und dann ist Messi erst, oder wird Messi erst verkündet und ja, ansonsten wird halt getrickst wieder. Wie, will ich gar nicht wissen.
Ja, da wird man wie immer kreativ werden. Also ja, ich schätze mal, das wird da schon irgendwie noch passieren. Er ist zwar morgen vertragsfrei, er kann ja theoretisch seit dem 1.1. schon mit jedem anderen Verein verhandeln, so wie das bei David Alaba auch war, aber dann wäre schon längst was rausgekommen. Da gibt es ja auch viele verbrüderte Experten, die da irgendwie in der ganzen Messi-Sippe immer noch irgendwo ein Öhrchen dabei haben. Also das wird schon irgendwie noch passieren. Deswegen hat das jetzt nichts zu bedeuten, dass es jetzt nur noch 3 Stunden sind. Spielplan ist auch endlich da. 7 Wochen bevor es losgeht, am 13. August ist der erste Spieltag, steht dann jetzt auch endlich mal fest, wer wann an welchem Spieltag auf wen treffen wird. Real Madrid ist am ersten Spieltag bei Alaves, Barca empfängt Real Sociedad, das ist ja gleich mal ein kleines Topspiel. Am zweiten dann geht es direkt nach Bilbao, also schicker Start für Barca.
Ja, ich finde den auch knackig, um ehrlich zu sein. Also klar kann man immer argumentieren, Heimspiel im Camp Nou musste gewinnen, fast schon egal gegen wen, außer jetzt gegen die vielleicht Madrider Vereine, aber trotzdem, ne, gegen Real Sociedad und Bilbao starten, boah, das hat schon in sich.
Im Sevilla am 4. Spieltag noch.
Genau, apropos Baskenland, im Baskenland startet ja auch Real Madrid, ne, bei Alaves. Wer ist am ersten Spieltag, wer ist euer zweiter Gegner? Weiß ich jetzt gar nicht.
Levante und Betis, jeweils auswärts. 3 Spieltage auswärts, wegen der Bernabeu-Umbauarbeiten, damit man bis dahin im September wieder den Rasen so weit hinkriegt. Die Umbaumaßnahmen werden ja noch bis Herbst nächstes Jahr gehen, aber so hat man ein bisschen Zeit, um das wieder hinzukriegen, den Platz.
Ja, und 3 der ersten 4 Gegner sind von Barca, also Real Sociedad, Athletic und der FC Sevilla. 4. Spieltag im Sanchez-Pizjuan, also das ist schon knackig. Ne? Schick. Dann am 8. Spieltag schon ins Wander Metropolitano zu Atleti und am 10. Der erste Klassiko. Und wieder ist der erste Klassiko im Camp Nou und der zweite in der Rückrunde im Bernabeu. Das stinkt mir so ein bisschen. Immer Heimvorteil im Rückspiel, wenn man so möchte. War zuletzt wirklich ständig der Fall, ne? In den letzten 3-4 Jahren. Naja, das kann man schon so als Vorteil sehen. Wenn man so möchte.
Wenn es eintragen will, es wird das Wochenende vom 23. 24. Oktober sein, da im Camp Nou. Und dann der zweite Klassiko ist gefühlt ein bisschen früh, 19. 20. März, das ist der 29. Spieltag, sprich danach sind es dann noch 9 oder 10 Spieltage. Also da jetzt nicht so Liga entscheidend. Schon eher das Derby ist am 4. letzten Spieltag im Wander für Real Madrid am 7. oder 8. Mai. Also da wird es eher spannend mit dem Derby. Vielleicht geht es auch mehr. Geht die Meisterschaft auch mehr über Atletico als über Barca oder Real nächste Saison auch? Schauen wir mal, was fällt dir noch so zum Spielplan auf?
Beide, Real und Barca, beenden die Saison mit Heimspielen, Atleti mit einem Auswärtsspiel. Mhm. Also Barca gegen Villarreal, Real Madrid gegen, musst du mir sagen,
Betis.
Bei Betis. Und Atletico habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall irgendwo auswärts. Also das fand ich auch recht interessant. Weil, ja, kann man schon sagen, als Atletico, warum haben die anderen ein Heimspiel am letzten und ich nicht, aber so ist es halt. Und übrigens, der Spielplan ist asynchron, ne? Nicht wie früh, ich glaube, letztes Jahr war es aber auch schon, meine ich, bin mir nicht sicher. Aber
sogar schon.
Genau, aber normalerweise, ne, ist man es ja schon so gewohnt, zumindest aus der Bundesliga, dass du, ne, dann Hin- und Rückrunde gleich sind, aber nee, wild durcheinander gewürfelt. Warum? Frag mich nicht, ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort. Also kurios ist zum Beispiel, Wasser spielt am 18. Spiel dagegen Elche und schon wieder am 27. Also, ja. Warum das so ist, no idea.
La Liga hat ja so seine eigenen...
Ja, die Engländer machen das ja auch, ne? Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil dann kannst du schon sagen, ja, warum legen die das, ne? Plötzlich habe ich hier andere Gegner in der Rückrunde als in der Hinrunde, also andere im Sinne von an anderen, ne, an anderen Spieltagen. Aber ja, gibt's keine Ahnung.
Gibt's auch, glaube ich, viel Pro und viel Contra für beide Varianten. Also mal gucken, ob das nochmal geändert wird. Eine La Liga-News haben wir noch. Es gab einen mehr oder weniger spektakulären Transfer innerhalb von La Ligas. Der betrifft den FC Granada, oder zumindest muss der FC Granada jetzt seinen Top-Torjäger verabschieden. Der geht nämlich zu UD Levante. Da ist die Rede von Roberto Soldado. Der hat 14 Mal vergangene Saison in allen möglichen Wettbewerben getroffen. Klingt jetzt nicht nach so viel, aber für Granada waren das schon teilweise sehr wichtige Treffer mit seiner Erfahrung. Ja, und jetzt geht er auf einmal nach Levante. Ich glaube, eine 500.000 überweisen die. Das ist ein ganz guter Transfer eigentlich, oder?
Ja, vor allem ein sehr überraschender Transfer. Also den habe ich überhaupt nicht kommen sehen, beziehungsweise ja, überrascht mich der sehr, weil der hat richtig stark gespielt bei Granada. Also auch gegen Barca übrigens in der Copa beispielsweise getroffen. Mhm. Also er hat da echt wie viele wichtige Tore geschossen, trotz fortgeschrittenen Alters, da wirklich geknipst für Granada. Von daher, warum oder dass die den verkaufen, das wundert mich sehr. Oder dass er auch gehen will, wundert mich ja auch, denn man kann ja schon argumentieren, ja, Granada war zuletzt besser als Levante, ne?
Also 9. und Levante war 14.
Genau. Ja, und auch Europa League gespielt, Granada, ne? Also auch dieses Jahr natürlich jetzt nicht nach Europa eingezogen. Ja. Also beide spielen nicht international, aber sehr, sehr überraschender Transfer und ich bin gespannt, wen Granada da oder ob sie einen und wenn ja, wen sie da auspacken im Sturm. Denn er war gesetzt, also er war ja Stamm. Anders als hier, wie heißt er? Von Getafe. Anders als Molina, der war ja Edeljoker, der hat auch 4, 5, 6 Tore geschossen und wirklich sehr, sehr wenig gespielt, immer nur eingewechselt. Soldado war wirklich gesetzter Stammspieler, sprich, da brauchen sie jetzt einen neuen.
Ich schätze mal, vielleicht wagt man dann nochmal einen Versuch bei Carlos Fernandes. Der ist ja im Winter erst von Sevilla zu Real Sociedad gegangen, hat da auch irgendwie nur, weiß ich, 9 Spielchen gemacht, also kommt da an Isak auch nicht vorbei. Der war ja vorige Saison ja bei Granada, vielleicht versucht man es bei dem nochmal, aber ich glaube, bei Granada könnte jetzt hier oder und da noch ein bisschen was auseinanderfallen. Jetzt ist ja Trainer Martinez ist ja freiwillig gegangen, jetzt hat man Roberto Moreno geholt, der ehemalige Nationaltrainer, also da ist vielleicht ein bisschen...
Da bin ich gespannt, ne? Hier, noch. Der ist ja von... Ja, das war ja ein...
Monaco war er.
Genau, unwürdiges Schauspiel mit Luis Enrique, falls du dich erinnerst, wir hatten es auch im Podcast, ne, wo er ja wegen Luis Enriques tragischen Todesfall in der Familie hat er ja dann übernommen von ihm und dann wollte er den Post nicht hergeben, als Luis Enrique sagte, ich bin wieder bereit, ich bin, habe wieder den Kopf für die Nationalelf, ich will Nationaltrainer werden und dann wollte er nicht hergeben, denn hat gesagt, ja, die EM mache ich noch, danach kannst du übernehmen. Und dann wurde er ja rausgekickt, ne, von Rubiales und dann, ja, wenn man so will, flüchtete er aus La Liga, ging zu Monaco, aber da hat er, 6 Spiele oder so, keine Ahnung, 10, also wirklich ziemlich schnell entlassen worden, nicht lange überlebt sozusagen im Fürstenturm und jetzt zurück nach La Liga, gleich in Erstligisten und zwar, einen ziemlich guten, ne? Top-10-Team in den letzten 2 Jahren, also bin ich gespannt, wie der sich schlagen wird als Coach.
Für Granada kannst du eigentlich nur ein bisschen noch weiter nach unten gehen nach so einer schwierigen Saison ohne den Identifikationstrainer. Aber mal gucken, wenn jetzt nach und nach Fans zurückkehren. Auch das hat uns der Marcel geschrieben. Jetzt mehr und mehr. Es ist wohl zugelassen, aber hat immer noch nichts zu bedeuten, wenn jetzt Delta weiter ihr Unwesen treibt. Nach der EM sowieso. Wir sehen ja, was in den Stadien los ist. Kann das auch sich nochmal ändern, aber gehen wir mal von aus, dass zumindest irgendwie 10-15% der Stadien wieder gefüllt sein werden. Das ist ja in unteren Ligen ab der dritten schon lange so, seit Januar, dass da Fans dabei sind, nur eben in den Profiligen nicht, aber jetzt soll es dann soweit sein. Okay, dann bin ich auch schon am Ende mit meinen Themen. Hast du noch was?
Nee, ich glaube, mal wieder eine volle Folge gab es jetzt länger nicht mehr. Mal wieder,
wir sind unter einer Stunde.
Ja, schnell aufhören, bevor es so langsam unter einer Stunde ist. Gut, dann bleibt mir nur der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Ihr kennt sie eh schon, aber wenn nicht, @tiki_taka_pod bei Twitter, glaube, bei Instagram genauso, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Merken wir das immer nicht. Okay. Unglaublich peinlich, ey. Den eigenen Twitter-Handle nicht kennen. Junge, Junge, Junge. Und ansonsten, ja, der Hinweis auf Patreon. Da könnt ihr uns supporten, wenn ihr Bock habt, ne? patreon.com/tikitaka-podcast. Da gibt's Merchandise. Wir haben neue Tassen übrigens nachgeliefert bekommen. Die schippen wir jetzt aus. Genau, da könnt ihr uns supporten, könnt in der Community ein bisschen mitmachen. Apropos Community, da ist was geplant. Wollen wir umsetzen jetzt vor der neuen Saison? Ja. Da müssen wir mal gucken, müssen wir uns mal ranhalten, Nils.
Müssen wir. Aber jetzt erstmal noch eben Freitag und Samstag die Viertelfinalspiele. Danach wird es dann wieder was von uns zu hören geben, ehe dann am Dienstag und am Mittwoch die Halbfinale über die Bühne gehen. Und dann am Sonntag, den 11. Juli, ist es schon soweit und die EM wird ja zu Ende gehen. Mal gucken, ob unsere Finaltipps England, Italien da dann noch leben. Schauen wir mal, ne?
Ja, ich habe nicht England, Italien getippt, aber schauen wir mal. Gut zu wissen, dass du so tippst. Ja, gut, ich hoffe auf Spanien, England. Ja. So.
Vamos a ver. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.